Aber überlegst du das richtig?
Das sieht gut aus.
Das sieht.
Ja, das sieht wunderbar aus.
Grüß dich.
Ich grüße dich. Kevin, bekannt als so ein Albrecht. Schön, dass du hier bist. Du hast dann wunderschön Albrecht.
Ja, naja, es ist nicht groß, aber es ist ein typisch Berlin-Altbau, ja.
Mit so schön breiter, weißer Flügeltür hinter.
Selbstverständlich,
dir.
Das braucht man.
Einem optimal perfekt drapierten Regal dahinter, wahrscheinlich auch 2, 3 intelligente Bücher.
Ja, die intelligenten Bücher stehen jetzt hier gerade da, wo mein Handy draufsteht, damit das halbwegs funktioniert.
apropos Bücher, ich habe jetzt so ein bisschen verfolgt, du... Du hast auch Benjamin von Stuckrad-Barre ein bisschen supportet, ne? So rund um
ja.
Noch wach.
Ich weiß nicht, ob er meinen Support braucht, aber ich finde es natürlich toll, was er macht. Also ich bin ein großer Fan von Benjamin.
Ja, Wahnsinn, ey. Also ich finde es super interessant, zumindest aus der Ferne das mal alles mitzubekommen, was da jetzt dadurch passiert.
Ja, spannende Sache. Es ist ja ein fiktiver Roman, wie wir alle wissen.
Na klar. Er hat, sich da extrem gut hineinversetzt in einen Menschen, der diesen Journalisten extrem nahesteht.
Genau, der so sein könnte.
Genau das. Das hast du schön gesagt. Kevin, wir kommen hier zusammen wegen meines Opas. Also ich würde sagen, der ist der Ausgangspunkt. Wenn man jetzt eine Fußballszene analysiert, dann fängt man ja auch immer dabei an, was ist so die Ausgangssituation? Ne? Und mein Opa hat zu mir gesagt, bevor ich mein Studium begonnen habe, überlegst du dir nochmal mit den Sportmedien. Mach doch vielleicht lieber eine Bankkaufmannlehre oder werd Fleischer wie ich. Er ist Metzgermeister. Und ich habe gesagt, nee, Opa, ich probiere das mal. Und habe studiert. Und ich kann sagen, es macht viel Spaß. Gleichzeitig merke ich natürlich auf diesem Weg, warum mein Opa so skeptisch ist, weil es auch Herausforderungen gibt, weil vielleicht nicht alles so gerade läuft wie eine Karriere als Bankkaufmann. Und genau darüber möchte ich mit euch im Chat sprechen, die hier dabei sind beim InstaLive-Podcast. Und eben vor allen Dingen auch mit dir. Du bist irgendwo angesiedelt zwischen Comedy und Fußballromantik. Ein, ich nenne dich jetzt mal Reiter mit wilder Route durch die Medienlandschaft. Ich hoffe ja so ein bisschen, dass du...
Mit wilder Route, ja, okay.
Ich hoffe irgendwie so ein bisschen, dass du nie wirklich ankommen wirst. Weil ich glaube, das macht dich so genial. Das macht dich so besonders. Ich kenne dich oder ich verfolge dich schon seit vielen Jahren mit einem Kumpel. 2018 auf dem Roadtrip angefangen. Ich amüsiere mich immer köstlich, habe dich schon bei den 11 Freunden mitbekommen, bei Studio Schmidt, auf YouTube gesehen und im Podcast gehört. Du hast eigentlich schon fast alles abgedeckt und jetzt die entscheidende Frage, hast du es dir nochmal überlegt mit den Sportmedien?
Also erstmal danke, dass du das alles verfolgt hast. Ich glaube, da bist du einer der wenigen. ob ich mir das nochmal überlegt habe mit Sportmedien? Nö, ich gehe das alles mit einer relativ großen Naivität an. Und bisher hat mich das immer ganz gut durchgebracht, weil ich habe das immer so von Stück für Stück gesehen. Ich wollte irgendwie immer Fußballkommentator werden eine Zeit lang. Dann plötzlich war ich das. Genau, ist ja ein ganz schöner Job, wie du weißt.
Ja.
Das hatte ich dann aber irgendwann für mich auch abgehakt, diesen Traum, und dann ging es irgendwie weiter. Und dann habe ich gemerkt, dass ich vielleicht, wenn ich das, sagen wir mal, mir Mühe gebe, auch manchmal lustig sein kann. Und dann ging der Weg dann irgendwann zu 11 Freunde oder zu Weiß erstmal, dann zu 11 Freunde und dann zu ganz vielen anderen Jobs. Dann nebenbei noch ganz viel Werbung oder mache ich immer noch Werbung und das auch gern. Weil da kann man ja auch quasi komödiantisch austoben.
Mhm.
Und das ist bei mir immer so ein Mischmasch aus ganz vielen verschiedenen Jobs. Und damit bin ich eigentlich ganz zufrieden, weil dann wird es nicht langweilig.
Ich finde es super, dass hier auch schon die ersten Kommentare in den Chat reinfliegen. Flimmy11 schreibt, dass du richtig, richtig hübsch bist, Kevin. Wir freuen uns auch riesig drüber über so eine Sachen. Wenn es inhaltlicher wird, haben wir auch nichts dagegen.
Ja, Grüße an Flimmy, er auch.
Grüße gehen raus.
Ja.
Hübscher Typ.
Ja.
Kurt Konrad schreibt Hallo, Grüße von Kurt Konrad, Grüße zurück. Also macht hier mit, Grüße. Stellt Fragen. Vor allen Dingen bei diesem Paradiesvogel, der hier heute am Start ist. Kevin, du hast jetzt schon ein paar Sachen angetextet. 31 Jahre bist du alt, in Sachsen geboren. Und du bist auf jeden Fall jemand, der so auf den kernigen, klassischen Fußball steht. So schätze ich dich ein. Wo hast du eigentlich angefangen zu kicken, selber?
Naja, also ich stehe zwangsläufig auf den kernigen klassischen Fußball, weil wirklich moderner, schöner Fußball wird in Dresden nicht geboten. Von daher bin ich zwangsläufig darauf geeicht. Und selber gekickt, also ich habe erstmal, ich bin Handballer, ne? Ich habe mein ganzes Leben lang Handball gespielt und habe dann, als ich mir das erste Mal die Schulter verletzt habe, dann habe ich dann angefangen, Fußball zu spielen. Und zwar bei der zweiten Mannschaft des TSV 1920 Pulsnitz. Kneipentruppe, muss man sagen. Eine Thekenmannschaft, die an der Theke natürlich stärker war als auf dem Platz, aber mit einigen guten Kickern. Und mir wurde zu der Zeit, weil ich habe ein bisschen dann höher als da zumindest Handball gespielt. Und dann wurde mir gesagt, okay, du kannst wenigstens laufen. Ja, das Problem war aber, man muss halt wissen, auch wohin. Das war ein bisschen schwer. Aber ansonsten, es hat mega Spaß gemacht. Und ich habe da noch 2 Jahre habe ich da Fußball gespielt. Und werde jetzt, immer wenn ich in der Heimat bin, dann ganz schnell mal aus der Kneipe verpflichtet. Wir sind morgen nur 10. Kannst du bitte mitkommen? Dann passiert das ab und zu mal.
Ja, mega. Ja, da freue ich mich.
Aber gern.
Dann sag doch mal kurz, wo hast du Handball gespielt und vor allen Dingen welche Position?
HSV 1923 Pulsnitz, also Aufbau und dann quasi mittlerer Rückraumspieler und links halb, und aber ein guter Spieler kann alles spielen.
Ah, verstehe. Aber dann schon eher so Spielmacher.
Ja, ich bin relativ groß, das heißt, ich muss im Rückraum spielen und ich glaube, ich stelle mich auch nicht so dumm an auf der Mitte.
Okay. Und den Abschluss, ja, den suchst du dann im Zweifel auch ab und zu mal.
Ja, sicher. Nur, also ich meine, wir ja Tore machen, darum geht's ja.
Ah, verstehe. Du bist dann so das schwarze Loch, deine Mitspieler
sehen. Ja,
ja. Nachholspiel, fragte die erste sehr gute Frage. Kevin, woran denkt Ricardo gerade? Das ist natürlich eine Anspielung
wahrscheinlich
an Ricardo Basile.
Ja, Ricardo Basile guckt immer so, dass mir irgendwann aufgefallen ist, als hätte er was vergessen. Also ihr könnt mal, jetzt dürft ihr auf gar keinen Fall hier rausgehen, weil hier wird es gleich mega spannend. Aber ja, genau. Ricardo Basile schaut immer so, als hätte er was vergessen. Auf allen Fotos schaut er immer so in die Ferne. Es sieht immer so aus, als würde er gerade daran denken, dass er seinen Autoschlüssel vergessen hat oder dass er das von O bis O, dass er noch die Winterreifen drauf hat oder so. Das ist bei ihm irgendwie so ein Ding, ich weiß auch nicht.
Ja, sowas fällt dir dann halt auf. Das ist so diese Beobachtungsgabe, die, glaube ich, sehr wichtig ist, auch für den Job. Da werden wir noch drauf kommen. Neben deiner Handballkarriere hast du dein Abitur gemacht, mit 17 schon. Scheinst also auch ganz gut neben deiner Beobachtungsgabe zu wissen, was du dann irgendwie aufs Papier bringen musst. Ich weiß nicht, in welcher Art und Weise du das machst.
Also es war ein ganz schlechtes Abitur, aber ich habe das zu früh gemacht, weil ich ganz früh eingeschult wurde, weil ich genau an dem Stichtag geboren bin.
Ah.
Und im Osten hat man auch, jetzt ist ja sowieso nur bis zur 12. Klasse, aber damals war es schon bei uns bis zur 12. Klasse. Und deswegen habe ich so früh Abitur gemacht und auch direkt angefangen zu studieren, aber nur, weil ich nicht wusste, was ich sonst machen soll.
Politikwissenschaften in Chemnitz.
Das ist, also Politikwissenschaften in Chemnitz ist da, man geht natürlich da, das ist natürlich Arbeit am Werk quasi. Also du gehst direkt ran, da wo es interessant ist. Ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe es nur gemacht, weil das hatte halt keinen NC und ich war in so Politikthemen immer ganz gut versiert, weil mich das immer interessiert hat, aber eher das Ganze drumherum. Und man konnte gut labern und das hat mir immer ganz viel Spaß gemacht. Und man kam irgendwie so durch und ich wusste sowieso dann nicht so richtig, was ich eigentlich machen will. Von daher habe ich dann erfolgreich, 8 Semester zumindest studiert, nicht fertig gemacht.
Oh. Okay, aber zu diesen erfolgreichen 8 Semestern schon mal herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle.
Mhm.
Josef,
fragt jetzt... meine Eltern auch.
Ja, dann hast du großzügige Eltern. Auch Glückwunsch dazu dann. Josef fragt, ist Handball der ehrlichere Sport im Vergleich zum Fußball?
Naja, also wenn man es jetzt so quasi gesellschaftlich betrachten möchte, dann ist der Unterschied von Handballern zum zuschauenden Volk nicht so groß wie beim Fußball. Zumindest in den obersten Ligen, was natürlich schon mal mehr Verbindung bringt. Also ich glaube, die Handballer, mit denen die so erste, zweite Bundesliga spielen, das sind halt Leute wie du und ich. So, und die gehen auch mal abends einen trinken, die sind nicht so weit weg. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass Fußballer abgehoben sind. Das ist auch so eine alte Diskussion, finde ich auch ein bisschen langweilig. Aber die Handballer sind ein bisschen näher dran an uns. So, und dann, deswegen kann man sich mit denen, glaube ich, ein bisschen einfacher identifizieren. Welchen Sport man nun besser findet, das ist ja eigentlich Geschmackssache. Also der Großteil findet halt Fußball besser. Das hat aber, glaube ich, eher damit zu tun, dass Fußball unerwartbarer ist. Beim Handball ist es ja so, dass ganz viele Tore fallen Und umso mehr Tore fallen, umso mehr Entscheidungen werden in einem Spiel getroffen. Und umso mehr, das ist ja einfach Wahrscheinlichkeitsrechnung, umso mehr Wahrscheinlichkeiten, also umso mehr aus dem Topf gezogen wird, umso deutlicher setzt sich immer der Bessere dann durch. Und das ist natürlich, schlecht, also es ist super für die Mannschaften, aber schlecht für eine Spannung. Deswegen ist der THW Kiel 97.000 Mal deutscher Meister geworden. So, und jetzt, okay, das haben wir jetzt mit Bayern auch leider beim Fußball. Aber beim Fußball hast du halt immer noch die Chance, du kannst dich 90 Minuten lang hinten reinstellen und guckst davon so ein Ding rein und hast plötzlich gewonnen. Das geht beim Handball halt nicht.
Glaubst du, Borussia Dortmund wird deine These dieses Jahr bestätigen?
Ich hoffe es sehr. Es ist an der hohen Zeit, dass mal ein anderer Meister wird.
Pesche 7 fragt, warum heißt es bei der Hertha eigentlich immer Beben und beim FC Bayern immer Posse? Also du hast jetzt hier schon viel erklärt, vielleicht kriegst du das auch noch hin.
Oder also das, ich glaube, das klingt einfach besser, ne? Das Hertha-Beben. Ich weiß auch nicht, es hat einen besseren Klang.
Obwohl Bayern-Posse.
Bayern-Beben, aber da hast du zweimal, ja, mir als Sachse gefällt das nicht ganz gut, zweimal ein Babsches B quasi hintereinander, das kommt ganz gut, aber ich glaube, da muss man noch ein kleines P. Meine Mutter hat gerade reingeschrieben, das ist sehr süß. Vielen Dank.
Grüße.
Ja, Grüße. Die ist gerade im Urlaub, die ist auf Malle. Warum guckt sie sich das an? Ich verstehe das nicht.
Ja. Boah. Aber ich habe gerade schon erfahren, dass du sehr großzügig bist, Jenny. Deshalb liebe Grüße auch an dieser Stelle. Einziger Kevin mit Abitur schreibt Jacke wie Hose 3. Ja. Nehmen wir einfach mal so, oder?
Ja. Lass ich jetzt einfach mal so stehen, war früher so, habe ich mir früher immer so drunter geschrieben unter meinen Twitter-Handle. Ich fand das lustig eine Zeit lang. Jetzt mittlerweile denke ich mir so, ja, gibt es auch eine andere, ne?
Ja, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich das irgendwo mal schon bei dir gehört habe und deshalb das vielleicht schon so als Witz vor 2-3 Jahren abgespeichert habe. Du hast auf jeden Fall dein Studium abgebrochen mit 20.
Ja, schön, dass du es nochmal sagst, jetzt wo meine Mutter zuhört.
Ja, so ehrlich müssen wir jetzt sein.
Ja, da müssen wir ehrlich sein.
Man braucht ja auch vielleicht so eine kleine Delle mal im Malle-Urlaub, damit dann das Abendessen wieder besonders gut schmeckt und man das zu schätzen weiß. Ja. Mit 20 ging es dann ab nach Berlin, voll aufregend.
Ja, genau. Ich glaube, es war ist egal. Auf jeden Fall habe ich mir dann überlegt, okay, Studium, das zieht sich so ein bisschen. Und dann bin ich zum Radio gegangen und plötzlich machte in Berlin so ein neuer Fernsehsender auf, der hieß Joyce. Ach. Und da konnte man relativ, also die hat jetzt einen großen Bedarf an Leuten, die da was machen. Also die haben offensichtlich fast jeden genommen, unter anderem auch mich. Oh. Und dann plötzlich hieß es, bin 3 Tagen, also ich habe mich da beworben und dann haben sie mich dann angeschrieben und dann so, okay, wann kann es losgehen? Ich so, ja, wann geht's los? Ich weiß nicht, in einem Monat? Nee, wenn du nächste Woche da bist, wäre es super.
Wahnsinn.
Und dann war ich eine Woche später in Berlin und das war ultra spannend, weil ich wollte immer Fernsehen machen, für ein Fernsehen ein wunderbares Medium. Und hatte aber gar keine Ahnung von irgendwas. Also bin wirklich, also ich war erstmal in einer großen Stadt und hatte mega Schiss und ich habe die Wohnungstür immer doppelt zugeschlossen und so, es war ganz schlimm. auf jeden Fall ist man dann, also das Gute war, dass ganz viele Leute in meinem Alter halt da waren und alle keine richtige Ahnung hatten. Und deswegen war das sehr kollegial. Also alle hatten Lust, was zu machen. Also viel Ahnung, aber wenig Ahnung, aber viel Lust, was zu tun. Und das endete dann meist in irgendwelchen lustigen, kuriosen Situationen. Und man hat ganz viel gelernt. Also man konnte alles machen. Ich stand an der Kamera, ich habe Regie gemacht, ich konnte Interviews machen, ich konnte Interviews vorbereiten für andere Leute, ich konnte erste Gags schreiben, aber so halb, ich wusste gar nicht so richtig, was es ist. Also schon, was Gags sind, aber was ist ein One-Liner? Keine Ahnung.
Yeah.
So, und dann hat man das irgendwie mal mit eingebaut, dann habe ich irgendwie einen lustigen Text für einen Online-Teaser geschrieben, also wenn die Sendung angekündigt wird. Und plötzlich hat man so ganz viele Sachen gemacht und man hat vor allen Dingen viele Leute kennengelernt und Leute, die ich heute noch quasi in der Branche kenne und mit denen ich immer noch zumindest bekannt bin und manchmal auch befreundet.
Oh, mega. Wen zum Beispiel?
Ja. Befreundet bin ich immer noch mit 2 Leuten, die bei Florida mittlerweile arbeiten, also bei Joko und Klaas. Mit denen hatte ich dann auch mal einen Podcast. Grüße gehen raus an Marc und Kevin.
Hallo, Marc und Kevin.
Das waren so meine ersten Kumpels in Berlin und mit denen habe ich dann auch später einen Podcast gemacht. Die sind immer noch in der Branche drin. Das heißt, es ist wunderbar, dass wir uns da nicht so, also wir sehen uns ab und zu mal, selten, aber ab und zu schon. Ansonsten bei RTL arbeitet jemand, der bei Joyce war, Maurice Geider, der ist da in der
Morning Show,
Frühstücksfernsehen, genau. Punkt, die Punkte, wie man bei RTL sagt, wie ich gelernt habe, Punkt 6, Punkt 9, Punkt 12.
Woher weißt du das denn?
Man hört sich um.
Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Mir werden hier Sachen erklärt, selbst von meinem eigenen Arbeitgeber. wie funktioniert ein One-Liner, wo du es jetzt ansprichst?
Was ist ja, ein One-Liner? Ein One-Liner ist eine Feedline und eine Punchline, wenn ich das jetzt mal ganz fachterminarisch sagen soll.
Bitte.
Also du hast quasi ein Setup, was bedeutet, okay, Boris Becker hat das und das gemacht, also Boris Becker ist raus aus dem Knast und dann hast du einen Satz danach, der das bricht, der den Witz ausmacht. Also es ist jetzt schwer, das aus der Kalten zu machen, aber du hast immer was, wo die Leute schon wissen, ah, okay, Boris Becker, der ist ja meist immer, du hast immer so Attribute, die du Leuten zuschreibst. Bei Boris Becker denkst du dran, okay, Tennis, hat keine Kohle und hat ganz viele Frauen gehabt.
Yeah.
So, und dann, wenn du einen Witz auf eins von den dreien machst, dann hast du meist wenn ich einen Lacher, dann wissen die Leute zumindest, ah, okay, das weiß ich ja, das stimmt ja.
Ah. Ja gut, vielleicht kriegen wir diesen One-Liner ja bis zum Ende dieses Podcasts noch irgendwie zusammengezimmert. Aber das ist interessant.
Ja,
das ist so diese Mechanik, das ist so dieses Handwerk, von dem man da spricht.
Naja, also du hast ja, also das ist aber, glaube ich, generell, wenn du Geschichten erzählen willst, und letztlich ist ja ein One-Liner eine kurze Geschichte, die du, auch wenn sie sich nur in dem Kopf der Leute abspielt, die dann irgendwie gebrochen wird, dann ist es lustig. Aber wenn du zum Beispiel einen Roman schreibst, dann schreibst du ja auch für jede, oder egal was, ob du nun einen kleinen Beitrag schreibst oder einen Roman oder was auch immer, du schreibst jeder Person Eigenschaften zu.
Mhm.
Und gewisse Eigenschaften, gerade für berühmte Personen, die hat man halt im Kopf. So. Zum Beispiel Heidi Klum ist mit dem Typen von Tokyo Hotel zusammen oder irgendwie mit beiden, man weiß es nicht so richtig. Ihre Brüste heißen Heidi und, wie heißen die? Hans und Franz, so, das weiß man auch.
Ach, Wahnsinn.
Und, also hat sie selber so genannt und mittlerweile macht sie Nacktfotos mit ihrer Tochter. So, das würde ich jetzt Heidi Klum, und sie hat eine hohe Stimme und ist bei
Germany's Next
Topmodel.
Ja. Ey, Wahnsinn, Alter. Also ich sehe schon, man braucht auch ein extrem breites Allgemeinwissen, sodass man dann auch irgendwann weiß, wie die Brüste von Heidi Klum heißen. Oder man muss sie einfach
ich weiß nicht so richtig, ob das unter Allgemeinwissen zählt. Ich glaube nicht, dass mich das irgendwann mal bei Wer wird Millionär weiterbringen wird. Obwohl, es wäre eine schöne 50-Euro-Frage.
Das stimmt. Das stimmt tatsächlich. Vielleicht sollten wir hier uns zumindest auch mal Richtung Günther Jauch unsere Tentakel aus.
Günther, wenn du das hörst, dann...
Günther, weißt du Bescheid. Ja. Machen wir auch umsonst hier. Nach deiner freien Mitarbeit bei Joyce... Oder beziehungsweise erstmal Joyce, freier Sender, junge Leute.
Ja, da war ich Praktikant, genau. War ich Praktikant. Und dann gab es, würde ich sagen, einen amtlichen Bruch in meiner bisher steilen Karriere, muss man sagen.
Ja. 17 Abitur, war 20 Berlin.
Wahnsinn.
Zoom.
Ja. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, Studium, also jetzt ruft das große Fernsehen und jetzt geht's eigentlich direkt, das nächste wird die eigene Sendung. Und dann passierte das aber gar nicht, sondern der Sender war auch so halb pleite und mit mir hat man auch nicht mehr so richtig was gewusst anzufangen. Und dann bin ich erstmal zurück in die Heimat und habe bei der Post gejobbt und das war, sagen wir so, schwierig. Ja. Aber ich glaube, heute hilft mir das ganz oft, weil ich denke, okay, egal wie sehr du gerade irgendwas nicht magst, was du gerade machen musst, es ist nie so beschissen, wie bei minus 10 Grad in unserem LKW zu stehen und Pakete hin und her zu schmeißen.
Boah, ja. Oh ja.
Also es war nur Übergangsphase, ne? Aber trotzdem ist es so ein Ding, was so ein bisschen, und die Leute, es gibt ja auch Leute, die dann wirklich immer da arbeiten und ich habe hohen Respekt davor, weil das echt scheiße bezahlt ist und die Leute, die da an den Reglern sitzen und die Bänder auf doppelte Geschwindigkeit laufen lassen, echte Arschlöcher sind. Und das ist, ja, muss man so sagen. Und mittlerweile ist ja auch so, die Leute bestellen mehr, ist alles okay, aber die Leute, die das machen müssen, das ist echt ein schwerer Job. Und deswegen kann ich das, also denke ich da immer kurz daran und dann wird alles wieder ein bisschen relativiert.
Ich habe auch so einen Job, an den ich dann immer zurückdenke. Ich war natürlich nach dem Abitur in Australien und habe da an dem süßen Duft der Freiheit geschnuppert und habe dann auch...
Mit den ganzen anderen Leuten die aus Deutschland da waren.
Stimmt, da waren schon ein paar Deutsche, hast du recht.
Ja.
Und wir waren dann in Melbourne und ich konnte jetzt meinen Eltern auch nicht die ganze Zeit auf der Tasche sitzen. Also habe ich da tatsächlich dann bei einem Diner, bei so einem Deli, bei so einem Lunchladen angefangen zu arbeiten und die hatten dann aber nur noch einen Job in der Küche hinten. Und zwar nicht irgendwie als Koch, natürlich nicht, sondern als Dishwasher, also als Tellerwäscher. Und dann war ich da die ganze Zeit mit der Maschine am Rumhantieren. Die hatten so eine Tellerwaschmaschine, die man dann auch ganz schnell ein- und ausräumen musste, weil da in der Rush-Hour ging es einfach so heiß her, dass ich da dann an den ersten 4, 5 Tagen komplett überfordert war von so einer alten, ungeduldigen Küchenchefin, die ganze Zeit zusammengestaucht wurde. Und nach 10 Tagen, wo es dann ein bisschen besser lief, habe ich viele Komplimente bekommen, so nach dem Motto, toll, dass du so lange durchgehalten hast, aber wir können dich leider nicht weiter beschäftigen. Also es waren 10 Tage, die mich aber zumindest geprägt haben, wo ich weiß, die Leute, die das wirklich über längere Zeit machen, größten Respekt.
Ja, und du hast quasi dann die wirkliche Geschichte vom Tellerwäscher zum Fußballkommentator.
Das stimmt. Das ist
Ja,
ein guter
kannst du dir
Titel.
vorne deine Biografie, ja.
Mega, ey, danke. Ich werde dich
Ja.
erwähnen.
Bitte.
Zurück zur elterlichen Provinz. Medienwelt war weiterhin interessant, trotz der Post.
Ja, ne, ich habe es immer weiter konsumiert quasi. Ich habe Fernsehen geguckt, also früher wurde mir gesagt, okay, du guckst ein bisschen viel Fernsehen und warum musst du jetzt das noch gucken? Und also hätte ich damals schon das Argument gehabt, dass ich gewusst hätte, was ich heute mache, nämlich irgendwie so fürs Fernsehen schreiben, dann hätte ich das natürlich für besser verargumentieren können. Aber damals war es halt
Ja.
so, ne, ich gucke es halt gern. Deswegen, ja, also das fiel natürlich in der Zeit echt schwer, irgendwie dann da wieder reinzukommen, weil es gab natürlich auch die Phase, wo man sich beworben hat, dann beim Radio, bei ARD, ZDF, MDR, also bei den ganzen Volontariaten und so.
Ja.
Und da kriegst du zu 99% Absagen und wenn du keine Absage bekommst, dann kriegst du gar nichts zurück. Und das ist ein bisschen schwer, vor allen Dingen dann irgendwie dran zu bleiben und dann irgendwie durchzuhalten, wenn man das unbedingt machen will. Und ja, und dann habe ich das irgendwie über Umwege gemacht. Dann hatte ich dann doch die Möglichkeit, zum Radio zu gehen, weil ich war vorher dann als Praktikant da und dann hatte ich einen Chef, der mich irgendwie ganz gut fand und der hat mich dann ein bisschen da reingeholt wieder und dann konnte ich plötzlich Fußballkommentator sein, aber das hat irgendwie
Mega.
quotentechnisch, ja, das ging relativ schnell. Plötzlich war ich dann irgendwie jedes Wochenende oder zweimal am Wochenende im Stadion und das war natürlich super geil.
Als
Und
Radiokommentator, 90 Minuten durch.
90 Minuten nicht, das war ja, also quasi das Sachsenprogramm von denen. Also ich habe es immer für die sächsischen Sender gemacht. Und dann hast du pro Halbzeit eine Viertelstunde Zeit, um live zu sein. So, dann haben die quasi immer ein Lied gespielt, dann hast du wieder gerufen, Tor in Aue. Und dann sind die nach Aue gegangen. Und dann, und dann, und dann ja, dann hast du gesagt, nee, doch nicht, ist zurückgenommen. Und dann, ja,
Da,
genau.
damit bin ich sozialisiert worden. Also hier so dieses Fußballradio, WDR, Liga Live. Du bestimmt auch, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also Sonntag oder Samstagnachmittag irgendwie unterwegs gewesen mit dem Auto, mit den Eltern und parallel lief
Ja.
Konferenz. Ja.
Jo, und dann konntest du es selbst machen. Mit
Mhm,
22.
war cool.
Also
Das
kurze
war cool,
Delle und
ja.
dann wieder ab durch die Decke.
Ja, da war ich dann, glaube ich, schon 3 oder 24, aber ungefähr so, ja.
Ja, machen. Und ja, plötzlich Reporter und Kommentator mittendrin in den Sportmedien. Und das auch mal so als Kommentator schon auf einer Position, die sich viele wünschen, die für viele ein Traumjob ist. Hier zum Beispiel.
Ja, absolut. Und das ist es für mich bis heute. Also ich glaube, es gibt wenig Besseres als den Sport zu sehen, jede Woche, jedes Wochenende, den man liebt und darüber auch noch zu quatschen und dann noch verrückter Leute hören einem zu. So, und wenn man das nicht schlecht macht, dann kann man da plötzlich, also die Aufstiegsmöglichkeiten sind ja auch relativ schnell da. Also ich habe irgendwie angefangen mit nur Interviews unten machen und dann plötzlich, okay, du sitzt oben. Und kannst du selber drüber reden. Und das fand ich echt, oder finde ich bis heute faszinierend. Und ich glaube, dass auch gute Kommentatoren und Kommentatorinnen einfach auch für die Leute ganz wichtig sind. Also man verbindet ja auch was mit denen. Man hat ja sofort eine
Ja.
Haltung zu denen. Also ich kann dir auf den Schlag drei Leute aufzählen, die ich gut finde und drei Leute, die ich schlecht finde. Was ich jetzt nicht tun werde.
Dann darfst du
Ja, aber
sowas nicht ankündigen.
ja. Ja, nee, aber das ist halt so, man verbindet sofort was mit denen.
Ey, safe, auf jeden Fall. Du hast dich da auch so richtig festgebissen durch ein Interview, habe ich irgendwo gelesen, das sogar schief ging, beziehungsweise nicht schief ging, aber wo du dich zumindest so leicht in die Nesseln gesetzt hast.
Ach so, ja, das war eines meiner ersten Interviews mit Carsten Baumann. Ich weiß nicht, ob man den noch kennt, ja, der war damals Trainer. Der war damals Trainer in Aue. Und da war ich aber ganz am Anfang, da war ich noch Praktikant und dann sollte ich quasi von der Auer Seite die Interviews einholen. Und da stand aber niemand. Das heißt, ich dachte, ich soll einfach nur das Mikrofon mit reinhalten. Ja. Aber plötzlich muss ich selber Fragen stellen und dann habe ich ihn, was man auch nicht, das lernt man auch später, man sollte am Anfang nicht direkt eine kritische Frage stellen, sondern erstmal mit 2, 3 lockeren Fragen einsteigen. Und meine erste Frage war, er hatte 3 Spiele in der Woche verloren, das war eine englische Woche, und er hatte 3 verloren, und habe ich gefragt, ob er Ende der Woche noch Trainer ist. Und dann dachte ich kurz, er frisst mich gleich auf. Und dann ging das Interview aber noch normal weiter und stellte sich raus, Ende der Woche war er nicht mehr Trainer. Aber
vollkommen legitim.
Ja, Carsten Baumann. Ja, genau. Und dann, es wurde dann aber quasi in der Redaktion sehr gefeiert, dass ich so nicht so viel getraut habe. Aber es war eher, ich habe mich lang gehangelt und war so nervös, dass ich einfach irgendwas gesagt habe, was mir in den Kopf gekommen ist.
Überragend, wirklich. Ja. So, dann hast du dich da etabliert als Reporter und Kommentator. Dann ging die wilde Fahrt weiter durch die sportmedialen Saloons.
Genau, dann versucht man ja irgendwie, dann schaut man, weil man ist ja mit den paar Spielen am Wochenende und ein bisschen bei der Werbeagentur arbeiten, was ich auch zu der Zeit gemacht habe. Dann ist man auch nicht ganz ausgelastet und dann dachte ich, okay, du willst auch vielleicht mal schreiben. Und dann habe ich überlegt, okay, wo gibt es denn die Möglichkeit? Bei Weiß zum Beispiel. Weiß Sports war damals ein großes Ding. Und da habe ich die ersten Artikel eingereicht und dann ging das ganz schnell los. Dann konnte ich das schreiben und dann, ja, so lange, bis die da die Sparte dich gemacht haben. Aber ich habe so irgendwie 5, 6 Artikel da veröffentlicht und dann habe ich das Ganze genommen und bei Elf Freunde gepitcht und dann konnte ich ein paar Artikel für Elf Freunde schreiben und auch fürs Heft und so. Und das war natürlich so, auch so ein Traum, weil Elf Freunde halt ultra cool ist und lustig und halt, ja, und was ich noch nicht wusste, dass es irgendwann mal so die Verbindung ist oder der Einstieg in, es ist nicht nur Fußballreportage oder Fußball fachlich analysieren, sondern man kann auch lustig sein dabei. Und das schafft ja Elf Freunde perfekt.
Einige Live-Ticker, einige Deadlines von dir mitverfolgt und mich wirklich köstlich amüsiert. Und parallel dazu, du bist ja auch wirklich jemand, der selbst gerne was macht, der selbst gerne auch eigene Ideen umsetzt. Ein Podcast angefangen, bevor es jeder gemacht hat, drüber gehalten, der Ost-Fußball-Podcast. Worum geht's?
Das war relativ früh. Das war also der Ost. Es war ein Ostfußball-Podcast. Wir haben von der erste Liga spielt für den Osten jetzt nicht so die große Rolle, außer jetzt für Union natürlich. Aber so 2., 3., 4. Liga, da waren wir sehr viel unterwegs und auch teilweise. Wir waren auch mal bei einem Kreisligaspiel, bei einem Bezirksligaspiel und haben dann immer so quasi die lustigen Anekdoten der ganzen Sache zusammengesucht, haben ein bisschen geschichtlich manchmal drauf geschaut, haben ein Spiel etabliert, was dann große Beliebtheit hatte haben immer so ein bisschen versucht, der ganzen Sache, also uns ging es nicht darum, irgendwie zu sagen, okay, wir sind jetzt nur Ostfußballfans, das ist ja Quatsch, so, wir gucken natürlich auch ganz normal Bundesliga, wir sind auch beide nach der Wende geboren, also was haben wir damit zu tun, aber wir sind so ein bisschen der Frage auf der Spur gewesen, warum sind denn solche Spiele Magdeburg gegen Dresden dann doch mit höherer Emotionalität gesehen und warum ist da einfach mehr los und warum ist da die ganze Stadt heiß als im Vergleich jetzt, wenn, keine Ahnung, Bochum, obwohl Bochum ein geiler Verein ist, wenn der in Dresden spielt, warum ist das nicht so interessant für Leute in Dresden?
Ach, cool. Was ich auch ganz interessant finde, du hast dann in diesem Kontext irgendwann gesagt, ich habe absolut keinen journalistischen Anspruch. Hauptsache, es ist unterhaltsam.
Das stimmt wirklich. Also ich finde das, richtige Journalisten sollten das auf jeden Fall haben. Die sollten sich auch nicht einfach Sachen ausdenken und einfach auf die Pointe hinschreiben. Aber ich habe das nicht. Also ich bin kein Journalist, sondern ich will Unterhaltung machen und deswegen denke ich mir auch Sachen aus. Und wenn es nicht wirklich passiert ist, dann ist es zumindest gut ausgedacht. Ich finde das einfach lustiger. So, und dann Das war aber auch bei, man muss natürlich gerade, wenn man so einen Podcast macht, gerade im drüber gehaltenen Podcast, wo ich noch ganz am Anfang stand, und da gab es auch mal Ärger, wenn das nicht so klar auseinanderzuhalten war, was jetzt faktisch ist und was jetzt ausgedacht ist. Aber das lernt man dadurch ja auch.
Und was du mir erzählt hast, dass da auch einige Male dann auch mal ordentlich auf die Kacke gehauen wurde. Auf die Tonspur-Kacke gehauen wurde. Ja.
Da wurde auf die Tonspur-Kacke gehauen, das will ich jetzt nicht alles wieder zitieren, aber das sind, also das, man hat sich ausprobiert, ne? Also ich kann da zu allem fachlich stehen, was wir da gemacht haben. Wir würden vielleicht mittlerweile Sachen anders ausdrücken, aber es war auch so ein bisschen, wir waren halt, wir haben halt Sachen, wollten auch manchmal ein bisschen provozieren und so, oder.
Okay.
Und dann haben uns zum Beispiel ganz viele Leute geschrieben, dass wir unbedingt mal über RB Leipzig sprechen sollen. Und dann haben wir natürlich, wir haben halt immer Gags darüber gemacht und so. Und da waren Leute wieder ganz beleidigt und so. Und das ist aber auch nicht so schlimm, weil es sind halt nur RB Leipzig-Fans. Von daher ist es dann auch nicht so wichtig.
Ja, stark. Zweiten Podcast hast du dann auch gestartet. Der ging dann schon so ein bisschen weg von diesem sportlichen Ding. Drei Nasen talken super. Also mehr.
Fantastischer Gags und Titel, Satire, wie ich finde, bis heute.
Ja,
ja. Ja, das haben wir auch 5 Jahre lang gemacht. Ist übrigens gemeinsam im selben Monat gestartet wie Gemischtes Hack.
Oh.
Es ging leicht auseinander, muss man sagen.
Wie meinst du das?
Erfolgstechnisch. Der eine ist so ganz berühmter Podcast geworden und der andere ist, heißt Drei Nasen Talken Super.
Ach so.
Genau. Und ja. Auf jeden Fall haben wir da auch Anekdoten rausgeballert und alles, was uns so in der Medienbranche aufgefallen ist, oder haben jedes Jahr übers Dschungelcamp eine eigene Folge gemacht, weil wir da auch das alle immer geschaut haben, und eine Folge über den Eurovision Song Contest und also so halt so Quatsch gemacht, was man so macht halt.
Ja, okay, ich merke, du bist halt tatsächlich auch so derjenige, der wirklich einfach Fernsehen liebt und der da jedes Ding mitnimmt. Also
ja, auf jeden Fall.
Ich weiß auch über dich, dass du ganz gern mal abends mit einer Folge Markus Lanz runterkommst, aber Dschungelcamp ist dann offensichtlich auch überhaupt kein Problem.
Ne, der Unterschied ist ja nicht so groß, nee, von Lanz zu Dschungelcamp. Sitzen ja auch teilweise dieselben Leute da. Von daher, aber Lanz ist ja jetzt politischer geworden. Das gucke ich mir natürlich auch gern an, weil das so, man hat so ein Update über den Tag und man kann sich herrlich über Markus Lanz lustig machen, wie er wieder sich jemand so annähert. aber ansonsten finde ich es tatsächlich echt eine ganz gute Sendung, und mittlerweile ist es auch, ich glaube, journalistisch ganz, ganz interessant, weil das manchmal echt gar nicht so schlecht ist, wie er nachfragt und wie er Leute auch manchmal festnagelt, und da kommen einige Leute ins Schwimmen.
Total.
Und das wird natürlich interessant dann. Und also den Podcast, so schlimm ist es jetzt nicht, dass ich den Podcast mit Richard David Precht auch noch parallel höre, aber
diese, ja. So langsam geht es bei dir in Richtung Fanboy rüber.
Ja, aber da kommt Richard David Precht und haut das wieder kaputt.
Ah, gut, verstehe. Ja. Das heißt, du bist eher im Team Markus Lanz als Richard David Precht.
Ja, ich habe ja alle noch alles beisammen. Also Richard David Precht hat sich ja schon von vielen Sachen verabschiedet. Von daher,
okay.
Ja, nee, da bin ich schon bei Markus Lanz. Außerdem mag ich auch dieses Südtiroler Flair von ihm. Das offene Hemd, bisschen gut gebräunt, perfekte Frisur, mittlerweile schon so leicht graue Schläfen, das strebe ich eigentlich auch an.
Oh, das ist sexy, das stimmt. Das ist schon so ein Mannesbild, das ich bei dir auch sehe später. Du hast dazu gesagt, früher wollte ich Kommentator werden, jetzt mache ich mich lieber über die Sportbranche lustig. Die Angriffsfläche der Sportmedien ist groß. Kann ich bestätigen,
ja.
Hier 31. Folge dieses Podcasts, das wurde schon breit diskutiert. Was sind denn für dich besonders lustige Beobachtungen?
Also du hast es völlig richtig erzählt, aber ich muss es ein bisschen kurz einordnen, weil sonst klingt so, als würde ich mich jetzt nur die Sportszene lustig machen. Das ist gar nicht so der Fall, aber ich habe irgendwann festgestellt, dass es auch mehr Spaß macht, als selber über die Spiele zu berichten, quasi in Freunde-Manier so ein bisschen nebendran zu sitzen und so beides zu beobachten, sowohl das Spiel wie auch die Leute, die das Spiel sonst beobachten.
Mhm.
Und dann kann man... Da findet man auch lustige Dinge. Oder was steht auf der Werbebande? Das ist ja auch manchmal ganz witzig. Von daher ist das eher so mein Ansatz. Was heißt Ansatz? Ich finde es eher einfach unterhaltsamer, wenn man es so macht.
Muff Daddy fragt, Vorurteile zu Ostfans. Was ist deine Meinung? So in die Richtung rechts, Hools, du bist Dynamo Dresden-Fan. Ist für dich Pyrotechnik ein Verbrechen?
Nee, überhaupt nicht. Aber ich glaube, das ganze Pyrotechnik-Ding, das gibt's ja, das gibt es ja sowieso überall und von daher ist es vielleicht gerade bei so Vereinen wie Dresden oder Frankfurt oder so ein bisschen mehr, weil da auch die Ultraszene ein bisschen stärker ist. Aber natürlich, die Vorurteile haben natürlich irgendwo einen Grund, weil natürlich die Mannschaften, die irgendwo, eine Mannschaft, die in Dresden verortet ist, ist in dieser Stadt verortet. Und deswegen ist der Verein oder die Fanszene nicht anders aufgestellt als die Gesellschaft vor Ort. Oder zum Beispiel, also du hast ja natürlich auch Stadtteilvereine, die sich dann nochmal anders gliedern. Bei St. Pauli, das ist eher linke Szene und die deutsche Werbewirtschaft, die da vor Ort ist. Und beim HSV ist dann eher konservativer, obwohl jetzt das würde auch niemand behaupten, dass da jetzt nur Nazis hingehen. Das ist ja völliger Quatsch. So, aber genauso ist es in Dresden, ja, hast du ganz, ganz viele verschiedene Strömungen, die da im Stadion sind. Aber ja, das Problem existiert und das Problem ist vor Ort längst erkannt und es ist immer ein Austarieren von wer kann sich gerade mehr durchsetzen, wer hat gerade welche Aktion gemacht, welche Fangruppe wurde gerade ausgeschlossen aus den Gründen. Dann wird meist pari pari dann auch was anderes verhandelt. Das ist ultra schwer und dann hast du auch Probleme und ich bin nicht mit allen Leuten da d'accord, mit denen ich da im Block stehe, aber ich stehe mit meinen Freunden da und mit vielen Leuten, die da drin stehen, bin ich absolut d'accord und deswegen ist es immer ein mega Austarieren, aber das hast du bei ganz vielen Vereinen.
Das klingt tatsächlich nach einem schmalen Grat. Würdest du sagen, dass Ostvereine da auch eher unter einem Imageproblem leiden oder dass es da auch wirklich ausgeprägter ist?
Das ist definitiv, das müssen wir nicht wegdiskutieren, das ist sehr ausgeprägt. Es gibt ja aber, also bei bestimmten Vereinen, ja, also bei den großen Vereinen. Und das Problem ist aber, man muss es nicht wegdiskutieren. Man muss es aber auch nicht größer machen, als es ist. Oder man muss nicht immer jedes Mal den Leuten das vorhalten, weil, also nicht die ganzen, also man kann nicht alle Dresden-Fenster über einen Haufen scheren, weil die Arbeit, die vor Ort gemacht wird. Nee, aber das passiert ganz oft, wenn man dann danach Twitter liest und sagt, ja, ihr seid die Dynamo-Fans. Ja, ja, okay, alles klar. Aber vielleicht die Leute, die das lesen, die machen vielleicht schon seit 20 Jahren Arbeit dafür, dass es eben nicht mehr so ist oder dass es sich verändert. Und jedes Mal scheißt man denen vor den Karren. Und das ist halt ultra nervig. Ja, und okay, die machen die Arbeit vor Ort. Das ist viel, viel wichtiger, als irgendwo in seine Tastatur was reinzuschreiben und zu sagen, guck mal, wie schlimm die da alle sind. Lächerlich. So, und das geht halt, das nervt, glaube ich, die Leute brutal. Und vor allen Dingen die Leute, die auf der, sagen wir mal, aus unserer Sicht richtigen Seite stehen, die irgendwie gemäßigt sind und die kein Extrem angehören und schon gar nicht irgendwelche Nazi-Scheiße brüllen. Und das ist natürlich immer blöd für die Leute, weil die dann quasi mit in Gewahrsam genommen werden.
Vor allen Dingen, weil die auch immer noch den Großteil auch der Dynamo-Fans ausmachen, um jetzt bei diesem Verein zu bleiben.
Absolut, absolut.
Lass uns so ein bisschen mal rübergehen jetzt von dieser Sportseite. Du hast dann 11 Freunde gemacht und bist dann auch immer mehr in Richtung Comedy-Autor gegangen. Dein Lifestyle, den du jetzt frönst, den finanzierst du dir schließlich mit Witzen. Du bist Gag-Autor. Unter anderem warst du es, ich weiß nicht, ob du es immer noch bist, für Klaas, Häufer Umlauf, für Tommy Schmidt. Und jetzt mal die ganz platte Frage, wie funktioniert das?
Also genau, das muss ich erstmal kurz, also bei Klaas gibt es solche Autorenpools, wo man reinkommen kann, dann schreiben ganz viele Autoren, schicken ihre Sachen hin und die wählen dann aus ein paar Sachen aus. Okay. Da ist man dann so mit 20 Leuten da drin, das war ich bei Klaas, da fängt man so an, dann kann man mal einen Witz quasi im Stand-up, am Anfang steht der quasi immer vorn, und erzählt so ein paar Witze zu tagesaktuellen Sachen. Und da kann man was landen, wenn man da irgendwie, kann man vielleicht mal reinkommen.
Sind das dann diese One-Liner?
Das sind diese One-Liner, okay. Genau. Und da erzählt er vielleicht auch mal was über Boris Becker oder. Genau, und bei Tommy ist es so, dass ich da aber quasi fester Autor bin und mir die gesamte Sendung mit ausdenke. Also welches Spiel passiert, welche lustigen Fragen werden einem Gast gestellt. Wie sieht ein Opener aus? Also wir drehen am Anfang meist so ein kleines Filmchen, was quasi die Sendung einleitet. Wie sieht das aus? Das wird geschrieben. Und so baut man halt die Sendung zusammen.
Und wie bist du da genau dann reingekommen? Also ein Autorenstudium gibt's nicht.
Nee, leider nicht. Also es gibt natürlich so Autoren-Masterclasses oder Autorinnen-Masterclasses, aber das ist immer nur ganz kurz und das garantiert auch nichts. Also man hat da keine Garantie, sondern man muss für ganz viele kleine Sachen arbeiten, sich so ein bisschen sein Portfolio zusammensammeln und dann den richtigen Leuten lange auf die Nerven gehen. Also ich bin den Leuten, ich glaube bei Florida, lange auf die Nerven gegangen, dass ich in diesen Autorenpool reinkomme. Und dann war man irgendwann da drin und da sind natürlich auch andere Kollegen drin. Man kennt sich da irgendwie untereinander und dann hatte ich dann irgendwann die Möglichkeit, bei Late Night Alter eine Staffel mitzuschreiben, die zweite. Und von da aus bin ich dann direkt zu Tommy gewechselt, weil ich aber auch Tommy und Gregor, seinen Head-Autor, gut kannte. Und die haben halt nach Unterstützung gesucht und dann habe ich erst frei für die geschrieben und dann bin ich direkt nach Köln gegangen.
Und du kanntest die wahrscheinlich dann über Twitter, was so die große Zusammenkunftsplattform aller Comedy-Autoren der Neuzeit ist.
Ja, da war, also es war es zumindest mal. Also Twitter war ja so eine Zeit lang wirklich so ein Ding, wo man halt tagtäglich einfach Sachen rausgehauen hat und auch alle. Und dann war das nicht so schlimm, wenn man ein Gag daneben war. und da kannte man sich von. Und ich weiß nicht, ich habe mich dann irgendwann mal mit Gregor damals getroffen. Und dann haben wir irgendwie ein paar Sachen zusammen gemacht. Dann auch während der Corona-Zeit haben wir auch hier so ein Insta-Live gemacht, weil es irgendwie bei uns langweilig war und wir es lustig fanden. Ja, und dann hieß es irgendwann, okay, wir machen diese Sendung und hast du Bock, mit dabei zu sein? Und dann sagt man natürlich nicht nein, weil ich finde so Late-Night, gerade so Personality-Late-Night-Show, so mit das Beste und Coolste, was man so machen kann im Fernsehen.
Du hast tatsächlich auch mal bei einem anderen Podcast gesagt, dass dich gerade so diese Aufgaben reizen, wo das Umfeld stimmt und wo es Sachen gibt, die man zusammen entwickeln kann. Du hast, glaube ich, damals den Terminus nach vorne ficken verwendet.
Ja, das ist so ein OMR-Sprech. Das können wir heute direkt mal mit reinbringen. Ja, das läuft ja gerade auch die OMR. Ja. Nach vorne ficken, da wird nach vorne gefickt. Nee, ich meine das eher so im Sinne von... Also wenn man sich zum Beispiel jetzt die Sendung von Tommy anschaut, dann ist die am Anfang eine reine Late-Night-Show gewesen und mittlerweile sieht die ganz anders aus als jetzt.
Das stimmt. So,
und, mittlerweile sieht die ganz anders aus als damals. Und das ist ja ein Prozess und die Leute, die da mit dabei sind, dass da viele haben, also natürlich bringen alle so ihre Ahnung mit, aber was man so gemeinsam daraus entwickelt, kannst du vorher noch gar nicht so richtig absehen, auch wie sich, also wo man sich irgendwie mit wohlfühlt, was irgendwie dann rausgenommen wird, wo man denkt, okay, das ist jetzt nicht so das, was wir unbedingt wollen. Und das ist irgendwie ein spannender Prozess und vor allen Dingen, das war bei, oder ist bei Tommy der Fall, dass es halt so ein relativ junges Team ist, mit dem es mega Spaß macht zu arbeiten, weil alle irgendwie Bock haben, was zu machen und irgendwie eine coole Sendung am Ende auf die Beine zu stellen. Und dann ist es auch egal, wenn man irgendwie mal eine Stunde länger bleibt oder also gerade am Anfang war das halt, da saßen wir oft noch lange da oder hatten bis einen Tag vor der Sendung ist uns irgendwas weggebrochen und dann musste irgendwie noch schnell was gemacht werden und dann hat man was umgehauen und dann hat man noch irgendwie was improvisiert und plötzlich war da doch was in der Sendung dann doch ganz cool.
Ja, mega.
Oder auch manchmal scheiße und dann lernt man auch daraus.
Also das heißt, ihr habt dann tatsächlich nach so einer Sendung noch zusammengesessen, 2-3 Bier getrunken und einfach auch so ein bisschen so auf entspannt gebrainstormt, so was könnte man jetzt vielleicht verbessern, was lief gut, was hat Bock gemacht, was hat Potenzial?
Ja, also danach wird eigentlich wenig gebrainstormt, da wird eher gebrainflutet, dafür geht es schon eher dann was zu trinken. Mhm. Und dann wird natürlich aber so besprochen, wie war es, hat es sich gut angefühlt, gab es da den Lacher, den wir haben wollten, haben das die Leute kapiert überhaupt, was wir sagen wollten. Und ja, also danach stehen wir eigentlich immer noch da und besprechen das Ganze und stehen entspannt bei irgendwie 2-3 Bier dann noch hinter dem Aufnahmegebäude quasi und quatschen noch ein bisschen.
Ja, mega. Gags schreiben ist ein Handwerk, das haben wir jetzt hier schon herausgearbeitet. So, trotzdem muss das ja irgendwie auch eine gewisse Grundlage haben. So ein gewisses Talent muss vorhanden sein. Was auch schon in der Schule, in der Klasse, immer so der Typ, der die Witze gemacht hat, vielleicht sogar so der klassische Klassenclown. Oder hast du dir dieses Witzigsein wirklich komplett antrainiert? Hast du 3 Masterclasses besucht und irgendwann konntest du es?
Ich habe leider keine einzige Masterclass besucht, aber in der Schule, naja, also ich war jetzt, glaube ich, nicht der große Klassenclown, aber war schon... Mir fiel schon zu viel irgendwie was ein, wo man jetzt nochmal ein Lacher abstauben konnte. und da habe ich auch nichts ausgelassen. Und da Und das haben wir schon gern mitgenommen. Vor allen Dingen, also ich war auch immer der Kleinste, das heißt, ich musste irgendwie gucken, dass ich irgendwie, also wenn man irgendwie gesehen werden wollte, weil ich war halt ein Jahr jünger als alle anderen, dann musste man schon irgendwie lustig sein. Und ja, das habe ich, hab ich schon ausgenutzt.
Dann sag doch mal jetzt bitte so für mich als, also ich habe ja überhaupt keine Ahnung, wie das abläuft. Was gehört denn in so einen Werkzeugkoffer eines Comedy-Autors?
Schnelligkeit, dann brauchst du ein Wissen über die Leute, über die du Witze machen willst. Also wenn du nicht alles über oder viel über die Leute weißt, über die du einen Witz machen willst, dann kannst du es, glaube ich, sein lassen, weil die Leute, also musst ja wissen, wenn du was Lustiges erzählen willst, dann müssen die Leute irgendwie was damit verbinden können. Und wenn du aber nicht weißt, was du verbinden, also wenn du nicht weißt, was Boris Becker ausmacht, um nochmal das Beispiel zu nehmen, dass er eben fast nie Geld hat, also alles so ein bisschen in den Sand fährt, rote Haare hat und Tennis spielt und ganz viele Frauen hatte, dann, wenn du das nicht weißt, dann ist es natürlich auch schwer, darüber einen Witz zu machen. Also das muss man schon wissen. Man muss, glaube ich, so boulevardesk ganz gut unterwegs sein und wissen, wer gerade mit wem zusammen ist oder wer gerade welche Serie gerade aktuell ist, weil das sind ja quasi die Sprungbretter, mit denen man dann einen Witz macht. Das sollte man schon wissen. Und es gibt natürlich noch so Gag-theoretische Sachen, dass man immer ist es ganz gut, ein paar Sachen ins Gegenteil zu kehren, wie sie eigentlich richtig sind oder so. Das funktioniert schon immer, aber das ist, glaube ich, eher das muss man so ein bisschen im Gefühl haben.
Gut. Also dieses nötige Fingerspitzengefühl bringst du dann auch mit, zusätzlich zu deinem breit gefächerten Mainstream-Wissen?
Ja, ich habe viel unnützes Wissen im Kopf, aber nichts wirklich, was mich irgendwann mal weiterbringen wird. Aber ja, und also so, ich glaube, man lernt auch aus Gags, die nicht funktionieren. Und da, I can tell, da gab's eine Menge.
Was war so dein größter Reinfall? Also einer, der dir so im Nachhinein jetzt richtig unangenehm ist.
Nee, unangenehm ist für mich keine. Ich ärgere mich manchmal so, dass ich manche so richtig witzig fand und dann niemand fand sie gut. Und das sind aber man macht sie dann trotzdem und dann ist man so, verdammt, na gut, die Leute haben schon recht, weil, sag mal so, es gibt keinen verkannten Gag. Also man findet schon mit allen dann, also die erreichen schon die richtigen Leute, wenn sie gut sind. Aber manchmal sind die auch einfach nur scheiße und damit muss man auch klarkommen, aber es tut natürlich manchmal weh. Und was auch weh tut, ist, wenn man irgendwie Kollegen Sachen pitcht, die man mega lustig findet und dann sagen die, du, ich glaube, es ist nichts. Und dann denkt man sich so, Vollidioten, warum seht ihr nicht, was ich sehe? Und dann denkt man noch eine halbe Stunde drüber nach und dann denkt man so, scheiße, ihr habt doch ein bisschen recht. Aber ich glaube, das ist in ganz vielen Jobs so.
Auf jeden Fall. Aber das geht dann tatsächlich auch so richtig so in dieses Persönliche rein. So, ne? So etwas, was man sich so richtig freut, so, wo einem selbst das Herz aufgeht und dann kommt so der atmosphärische Vorschlaghammer.
Ja. Andererseits geht auch andersrum, sorry, das muss ich jetzt kurz erzählen, geht auch andersrum, wenn du was hast, was du gut findest und plötzlich finden die anderen das auch cool, dann wird es meist noch besser, weil die dann auch noch quasi dazu eine Idee haben und dann ist es, potenziert sich das noch ein bisschen nach oben, dann kann man so ein bisschen hochjazzen.
Ja, dann spielt so dein innerer Pianist, fängt dann so an, die Champions League-Hymne anzuspielen, so ungefähr.
So.
Bibi Bittlinger schreibt hier Kopfstandclown. Was hat es damit auf sich? Ist das ein Insider?
Nee, aber ich habe, vielleicht habe ich letztens, also neulich mal, weiß ich gar nicht, schon eine Weile her, vielleicht habe ich mal versucht, einen Kopfstand zu machen, weil ich dachte, das kann ich ja wohl noch. Es stellt sich raus, ich kann es nicht mehr, aber also ich kann es nicht gut, zumindest nicht ohne Hilfe.
Das hätte ich dir zugetraut.
Das Problem hatte ich auch, ich hätte es mir auch zugetraut. Ja. Aber man muss leider sagen, die Realität hat mich eingeholt.
Ah, okay. Ja. Ich war ja an der Spoho, da gibt es immer diese methodischen Reihen. Fang an der Wand an, dann läuft das bald wieder. Mhm. Und dann ist der
Ja, Fenster. Genau, es sollte freistehen funktionieren, das hat er leider nicht. Aber gut, man muss auch mit Niederlagen klarkommen.
Das stimmt. Und das scheinst du zu tun. Also ich zitiere immer wieder diesen Comacon-Podcast, wo du zu Gast warst. Da hast du gesagt, jeder, der im Fernsehen arbeitet, und das finde ich eine sehr interessante, straighte Aussage, hat einen gewissen Darstellungsdrang. Du ordnest das dann auch ein, du meinst damit nicht unbedingt so diesen übermäßigen Narzissmus, aber man muss schon Bock haben, eigene Gedanken öffentlich zu machen und dann einfach mal gucken, was passiert. Ich muss sagen, bei mir...
Ja, guck mal, wir sitzen jetzt gerade im Insta-Live, ne? Also Also wir sind, glaube ich, gerade die Einzigen in meiner Timeline, die Insta Live machen, weil wir denken, das, was wir beide erzählen, interessiert nicht nur uns, sondern vielleicht auch andere Leute und zeichnen das auch noch als Podcast auf. Wenn wir das nicht hätten, dann, also dahinter ist natürlich ein gewisser Darstellungsdrang.
Das stimmt. Ja, wann kam es bei dir zu der Erkenntnis? War das dann tatsächlich schon bei Joyce oder musste man dann nochmal zurück nach Chemnitz?
Na, bei Joyce habe ich mir gar nichts getraut. Also da hatte ich da auch so zwei, drei Videos, wo ich ein bisschen selber vor der Kamera stand. Aber ich bin froh, dass die ganz weit weg sind. Und die existieren noch, aber die sind echt also so peinlich, dass ich das nicht, also da würde ich sterben, da würde ich zerfließen, wenn die irgendwo laufen. Von daher, also es waren so die ersten Versuche. Aber
ja, kenn ich.
Ja, man wird besser.
Kenne ich von mir manchmal. Auch, ja. Sachen, die man da wahrscheinlich in den Untiefen von 11-Freunde-TikToks findet, die können auch unterhaltsam sein.
Schön, dass du es nochmal sagst.
Ach klar, gar kein Problem. Ich hab Bock, weil du ja gerade so dieser Hybrid bist zwischen Comedy und Fußball. Ich hab Bock, mit dir ein Entweder-Oder zu machen. Ganz schnell, okay. Einfach so fünf schnelle Sachen.
Okay.
Teletext oder Live-Ticker?
Teletext.
Eine Woche ohne Lanz oder ein Wochenende ohne Bundesliga?
Ein Wochenende ohne Bundesliga.
ZDF Neo Late Night Show oder aktuelles Sportstudio moderieren?
ZDF Neo.
FIFA oder Fußballmanager?
Fußballmanager.
Du bist auf dem Feld als Fußballspieler. Elfmeter gegen Tomislav Piplitzer am Stadion der Freundschaft oder alleine auf Jörg Stiel am Böckelberg zu rennen?
Immer Tomislav Piplitzer, bester Mann.
Ja, und vor allen Dingen, ich glaube auch, dass da die Chance größer ist, dass man sich dann tatsächlich irgendwie mal auf der Torjägerliste der Fußball-Bundesliga verirrt.
Das würde ich bezweifeln, weil Tomislav Piplitzer wird ein bisschen verkannt, war ein fantastischer Torhüter, aber halt mit ultra großen Böcken.
Das stimmt gleichzeitig Jörg Stiel natürlich auch, ne?
Ja. Das stimmt wohl.
Und auf den alleine zu rennen, also der ist ja wirklich halb Mensch, halb Tier.
Das stimmt wohl, da hätte ich mehr Angst.
Ich mache das so, dass ich hier am Ende immer nochmal zusammenfasse, was ich mitnehme. Und ich muss sagen, bei dir sehe ich, dass du so kreativ bist, dass, glaube ich, nur Sport viel zu langweilig für dich wäre. Technisch absolut begnadeter Freigeist, nicht nur auf der Handballplatte, sondern natürlich auch im Witzeregal. Ich kann mir vorstellen, so wie ich das jetzt bei dir raushöre, dass du durchaus auch so diesen Freiraum brauchst, weil du nicht unbedingt in jeder Einheit vielleicht so 120% gibst, bist halt vielleicht auch niemand unbedingt für den geraden Weg, eher so für den unterhaltsamen, aber für mich bist du der Beweis, dass Fußball und Comedy gar nicht so weit voneinander entfernt sind, vielleicht sogar zueinander gehören, immer mehr. Abschließende Frage an dich. Wie wichtig ist es in dieser hysterischen Medienwelt, tatsächlich auch bei sich zu bleiben und auch einfach mal das Bauchgefühl entscheiden zu lassen? Du musst dir jetzt auch vorstellen, dass, was du jetzt sagst, das lässt sich auch im Nachhinein nochmal auf TikTok verwerten mit so einer motivierenden, epischen Musik drunter.
Ach so, dann müsste ich sowas jetzt sagen wie, Freundschaft ist ja mehr als nur zwei Leute, die sich mögen. Genau. Ich glaube, dass gerade, also, sorry, nochmal, wie war die Frage? Jetzt habe ich mit meinem Gag die Antwort kaputt gemacht.
Ey, mein Gag war super, Gag geht immer vor, sage ich immer. Wie wichtig ist es in der hysterischen Medienwelt, bei sich zu bleiben und auch mal das Bauchgefühl entscheiden zu lassen?
Ich glaube, man sollte sich immer darauf verlassen, was man für ein Bauchgefühl hat. Also ich habe auch schon, also gerade wenn man irgendwie was raushaut, was man irgendwie, wo man weiß, es könnte Ärger geben, aber man findet es eigentlich gut und es gibt vielleicht nicht so viel Ärger, dass man nie wieder was schreiben kann, dann sollte man sich auf sein Bauchgefühl verlassen. Und wenn man manchmal sagt, okay, ich würde das lieber nicht machen oder ich würde, keine Ahnung, wenn ich jetzt jemanden interviewen soll, den ich nicht interviewen will, dann sollte ich das lassen, weil man muss irgendwie sich selber ein bisschen, was ist so blöd, man muss sich selber treu bleiben, aber man muss schon ein bisschen das machen, was man auch vertreten kann. Und ich habe eigentlich mittlerweile eine ganz gute, also sag mal so, wenn ich meinen guten Bekannten und meinen Freunden nicht erklären kann, warum ich das gemacht habe, dann sollte ich es lieber lassen.
Das ist tatsächlich ein guter Leitsatz. Top.
Ja.
Carlitos Silva schreibt dir noch gute Frage, vielen Dank. Ich klopfe mir gerade innerlich nochmal selbst auf die Schulter. Ja, dank dir.
War eine gute Frage.
Hauptstadt-Memes schreibt, Screen Record läuft. Das heißt, es ist tatsächlich im Kasten. Du wirst bald auf diversen Plattformen mit verdammt intelligenten Worten zu sehen sein. Hast du ansonsten noch irgendwas zu sagen?
Ich freue mich über die Einladung und vielen Dank, dass du denkst, dass ich eine Rolle in deinem Podcast spielen sollte und dass ich das jetzt tun darf. Und ich habe mir angeguckt, wer noch so alles schon zu Gast war, und das sind ja nicht so unbekannte Personen, und deswegen ehrt mich das sehr und sage vielen Dank.
Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du hier deinen Honig beigesteuert hast, deinen sehr lustigen Honig. Es war mir eine große Ehre, Kevin. So ein Albrecht. Ja, folgen auf Twitter, Instagram und YouTube. Unbedingt mal vorbeischauen. OneFootball, Spätischnack. Sonst noch irgendwas?
So ist es. Nö, eigentlich jetzt erstmal nicht.
Oh, das tschüss, ist prima. So was musst du machen, Junge. Richtig und vor allen Dingen mit Herz musst du so etwas tun.